Unter dem Namen Nachtkultur versucht die LAG Songkultur, Menschen zusammenzubringen, die die Nacht nicht nur zum Feiern nutzen, sondern auch als Bühne für wichtige gesellschaftliche Themen sieht. Am 10. September fand im Paradiescafé Jena eine Diskussionsrunde statt unter dem speziellen Thema Verwaltung und Clubszene. Und diese Diskussionsrunde hört ihr jetzt.
Ja, herzlich willkommen. Schön, euch alle zu sehen zur Nachtkultur in Jena. Toll, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, trotz Regen und eher schlechtem Wetter. Aber umso schöner ist es hier im Paradiescafé. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen und bevor es so richtig losgeht, möchte ich kurz noch einen kleinen Schwenk auf die Landesarbeitsgemeinschaft Songkultur e.V. Richten sozusagen, da wir unter anderem ja Mitorganisatorinnen dieses heutigen Abends und der ganzen Nachtkulturreihe sind. Die LAG Songkultur wurde 2017 gegründet. Wir sind gefördert von der Thüringer Staatskanzlei und unser Ziel ist es, die populäre Musik in Thüringen zu fördern. Also alle Themen, alle Bereiche rund um Pop, Rock, Jazz, Elektro, alles was irgendwie rundherum dazugehört. Deswegen kümmern wir uns von der Nachwuchsförderung schon im Kindergarten bis zu aufstrebenden NachwuchskünstlerInnen und auch schon langjährig Aktiven in der Musikszene, dass wir als Ansprechperson da sind und eben als Dachverband auch Vernetzung und Partizipation fördern. Genau. Und Netzwerkaufbau und Partizipation ist ein gutes Stichwort. Dadurch hat sich auch die Nachtkulturinitiative gegründet oder widmet sich auch diesem Schwerpunktsthema. Und ohne unsere Vernetzungspunkte in die Städte in Thüringen wäre auch diese Initiative niemals zustande gekommen. Deswegen möchte ich die natürlich auch gerne heute vorstellen. Und vielleicht mögen die Personen einfach mal kurz aufstehen, damit einfach die Gesichter auch nochmal gesehen werden. So, die erste wäre die Annalena Oehmann als Fachreferentin für Musik von der Kulturdirektion Weimar. Leider jetzt scheidend, aber lange in diesem Posten aktiv. Deswegen kommt dann noch die Nachfolge und wird sicherlich auch noch bei uns weiter mitmachen. Für Erfurt haben wir Jake Flammer, der ist ein ganz engagierter Ehrenamtlicher aus der Kulturszene, der leider heute nicht da ist. Aber Matthias Kaden, der Kulturlotse für Gera hier hinten, der ist auch noch hier. Und natürlich für heute Abend die Xenia Reich-Hemmerich für die Kulturberatung Jena, die natürlich mit der Organisation diesen heutigen Abend sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Und da nochmal schon mal vielen Dank dafür. Genau. Ja, worum geht es uns eigentlich? Wir wollen eigentlich die Interessen und die Bedürfnisse der Musikszene sichtbar machen und das ist einerseits der Grund für dieses Bündnis, aber auch uns als Verein wichtiges Anliegen. Deswegen natürlich auch gern ein Appell an euch, holt euch gerne unseren Songkultur-Newsletter mit wichtigen Themen, Infos, Förderungen rund um Pop-Musikkultur oder werdet gleich Mitglied, noch besser, und macht gleich aktiv bei uns mit. Könnt von Förderungen profitieren, die wir uns beantragen könnt, Beratungssprechstunden und einfach eine Ansprechperson für eure Belange. So, jetzt aber erstmal das Wort an die Xenia.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Freuen wir uns sehr. Und wir würden erstmal anfangen mit einem Rückblick, was wir in den beiden letzten Städten oder beziehungsweise in den letzten Veranstaltungen als Ergebnis haben. Ist ein bisschen klein geschrieben, aber ich werde es trotzdem kurz anreißen. Und zwar hatten wir sowohl in Weimar Halt gemacht als auch in Erfurt. Und das Ergebnis, kurz zusammengefasst aus Weimar, war, dass es ganz wichtig ist, dass man mit der Szeneverwaltung ins Gespräch kommt, mit der Politik, mit der Branche und dass man sich austauscht über mögliche Perspektiven, aber eben auch über Konzepte. Darüber hinaus ist es aber wichtig, dass wir nicht einfach uns nur austauschen und gucken, welche Bedarfe da sind, sondern dass man daraus auch Handlungsstrategien abbildet, die man dann wiederum an die entsprechenden Stakeholder weitergibt. Und auch da hört es eigentlich nicht auf, weil man hat auf der einen Seite, weiß man, was los ist, man weiß, an wen man es richten muss, aber eigentlich muss man da nochmal nachjustieren. Das ist eigentlich das ganz Wichtigste, was sozusagen in Weimar mit rausgekommen ist. Reden ist schön, aber es muss auch Konsequenzen haben bei den richtigen Leuten. Und in Erfurt war eine Erkenntnis oder das halt gerade in Bezug auf Drogenkonsum, dass es immer noch ein ganz starkes Tabuthema ist, obwohl es eigentlich schon ganz, ganz lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und wir haben in Thüringen ein ganz tolles Angebot über die Drogerie und das Miracolix. Also die Drogerie kommt aus Erfurt und Miracolix ist in Jena tatsächlich ansässig. Und die haben ein sehr schönes Projekt, das uns ermöglicht, man kann sie einladen auf eine Veranstaltung und die kontrollieren dann, inwiefern die Drogen sauber sind oder nicht, die man konsumiert. Und das eben nicht auf eine Art mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich zum Wohle der Konsumenten aufklärend. Und und da war halt die Sache, dass es aufgrund eigentlich dessen, dass es so tief in der Gesellschaft schon verankert ist, man viel zu wenig da auch ein Auge drauf hat, was Finanzierung betrifft, was Wissenstransfer betrifft. Und auch da kam der Wunsch, dass es eigentlich mehr AkteurInnen braucht, die den Fokus drauf haben und das entsprechend vermitteln. Ein ganz großes Thema, was alle gerade in der Szene umtreibt, ist Awareness, aber eben nicht nur in der Szene, da ist die Szene schon ganz gut aufgestellt, aber auch da braucht es Richtlinien, an denen man sich abarbeiten kann, damit es ein gemeinschaftliches Konzept gibt, damit eigentlich bei dem Begriff Awareness ganz klar ist, was damit gemeint ist. Es ging auch darum, inwieweit die Kommunen eigentlich auch mit in Zugzwang geraten, Awareness im öffentlichen Raum anzubieten. Und was für Herausforderungen es dabei gibt. Und da haben wir ganz besonders über die Nachteulen in Erfurt gesprochen, die ja schon probieren, seitens der Öffentlichkeit sozusagen oder Awareness im öffentlichen Raum zu machen. Genau. Das sind erstmal die Ergebnisse, ganz grob zu den beiden Sachen, die wir die letzten beiden Veranstaltungen hatten. Und bevor wir in die Podiumsdiskussion eintreten, würde ich gerne noch mal ein bisschen, gerade vor dem Hintergrund dessen, wir heute ja auch Club-Dialog mit Verwaltung als Motto haben, ein bisschen auch die Historie zu den Veranstaltungsreihe kurz mal anteasern, weil es genau das verdeutlicht, dass Verwaltung und Szene ganz gut schon auch zusammenarbeiten und dass es wichtig ist. Und zwar kann ich das aus meiner Perspektive tatsächlich auch erzählen. Als Kulturberaterin habe ich sind die meisten meiner Klienten Musikschaffende oder Veranstaltende. Und die kommen ganz oft mit Bedarfen um die Ecke, die ich leider gar nicht so bedienen kann, also einfach als Person. Also mir sind da die Grenzen gesetzt. Und deshalb brauche es da ganz, ganz starke Partner in der freien Szene, die quasi da auch mit den Weg mitgehen und dass ich die Möglichkeit habe, meinen Klienten halt auch den nächsten Schritt zu ermöglichen. Und im Zuge dessen bin ich auf die LAG Songkultur tatsächlich gekommen und als Landesverband, den ich als Partner nutzen kann, habe mich als Knotenpunkt, als der LAG Songkultur sozusagen mit ihnen ausgemacht, dass ich das die Ansprechperson in Jena dafür bin und festgestellt, dass es zwar eine schöne Idee ist, aber auch die LAG pandemiebedingt leider auch personelle und strukturelle vor strukturellen und personellen Herausforderungen steht, eben genau wie die ganze Branche. Und daraufhin ist dieses Projekt Nachtkultur entstanden, was wir gemeinsam mit was Anna vorhin schon genannt hat, mit den vier Personen, wie gesagt haben, weil sie ja auch aus der Verwaltung sind und auch Beratungsangebote haben und quasi den gleichen öffentlichen Auftrag wie ich, gesagt haben, wir müssen da was machen, lasst uns da gerne was zusammen machen. Da ist dieses entstanden und eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es richtig und wichtig ist, dass Verwaltung und Szene zusammenarbeitet. Um letzten Ende natürlich auch die Bedarfe sichtbar zu machen und den Verband zu stärken und natürlich auch sich zu vernetzen. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion Verwaltung und Clubszene im Dialog im Rahmen von Nachtkultur. Wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, wie Verwaltung und Szene besser zusammenarbeiten kann und was Jena bereits ausprobiert hat und welche Impulse wir letzten Endes dann für Thüringen mitnehmen können. Und ich freue mich ganz sehr über die Gäste, meine heutigen Gäste hier. Und ich fange an, ganz hinten ist Grit Sachse. Sie hat lange, lange bei dem Label Freude am Tanzen aktiv gewesen, ist jetzt bei Stadtlab von Jena Wirtschaft. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Alex Pagel, du bist Bundesvorständin des Bundesverbandes BVPOP. Auch dir vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Johannes Schleusner, da muss ich immer trotzdem noch mal drauf gucken, weil er ist nämlich Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport der Stadt Jena. Ich verwechsel immer die Reihenfolge. Auch herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du da bist. Und last not least haben wir noch eine Vorständin, nämlich das ist die Hanne Alex Josie Hohmann, Vorständin vom von den J-Town Sessions. Schön, dass du da bist. Bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich jetzt erstmal von euch hören, wo ihr gerade steht. Wie erlebt ihr die Situation in Jena und eurem Arbeitsfeld und persönlich? Und da würde ich gerne mit Hanne, mit dir anfangen. Du engagierst dich seit mehreren Jahren in Jenas Kulturszene. Wo stößt du aktuell ja, am meisten an Grenzen und wo erlebst du aber andersrum auch ganz viel Unterstützung?
Okay, ich für mich persönlich als Mitglied von J-Town Sessions e.V. seit nun mittlerweile fast 4 Jahren. Für mich persönlich ist es immer so, dass ich in der Veranstaltungsorganisation natürlich mich immer frage, wo können wir uns als Kollektiv, als e.V. auch weiterentwickeln? Was für Möglichkeiten haben wir, um unsere Veranstaltungen, die wir jetzt schon machen, noch besser zu machen und eben auch aus unseren Kapazitäten heraus, die wir eben, weil wir das ja ehrenamtlich machen, haben, noch mehr rauszuholen. Und wir haben eben unsere Konstante mit verschiedenen Clubs von Jena mittlerweile gefunden, wo wir von denen auch auf jeden Fall sehr, sehr stark unterstützt werden. Wo wir immer an unsere Grenzen stoßen, ist eben uns zu fragen, wie können wir ehrenamtlich als Jugendkollektiv für Jugendliche und junge Erwachsene noch mehr rausholen, noch mehr machen und unsere Partys und unsere Leistungen und unsere Arbeit einfach immer noch weiter optimieren, was ist gut, was ist schlecht, sich das Feedback auch einzuholen und da eben das bestmögliche Erlebnis für alle Beteiligten draus zu machen.
Hast du da für dich so ein Optimum, wo du sagst, wäre für mich so das, wo ich gerne in die Zukunft hin will? Also weil du sagst, so, dass du auch immer dich auf die Szene zugehst und sagst, wir wollen uns immer weiterentwickeln und so weiter. Hast du da was, wo du sagst, so ein Beispiel dafür, wo du das untermauern kannst?
Also die Vorstellung ist vielleicht ein bisschen utopisch, weil das ja auch immer so die verschiedenen Charaktere sind, die da aufeinandertreffen auf so einer Veranstaltung. Aber für mich wäre natürlich die absolute Wunschvorstellung, dass einfach jede Person, die auf eine unserer Veranstaltungen kommt, einfach einen richtig, richtig geilen Abend hat und sagt, ich möchte hier unbedingt wieder herkommen, hier habe ich mich absolut wohl gefühlt, hier wurde auf meine Bedürfnisse eingegangen. Und da würde ich auch, wenn es natürlich immer auch von den individuellen Charakteren abhängt, wirklich gerne hinkommen, dass ich einfach wirklich für mich selber auch das Gefühl habe, genug dafür getan zu haben, dass jeder Mensch sich auf unseren Veranstaltungen wirklich zu 100% wohl und sicher fühlen kann.
Toller Anspruch, vor allem immer vor dem Hintergrund zu wissen, wie alt du bist. Können wir uns in Jena wirklich glücklich schätzen, dass du da bist? Grit, mit dem Stadtlab habt ihr einen Ort geschaffen, der experimentelles Arbeiten ermöglicht. Und welche Erfahrung hast du da bisher gemacht und wo siehst du das größte Potenzial darin?
Also mit dem Stadtlab haben wir im Prinzip so eine Experimentierfläche geschaffen, also auch einen Raum, der im Prinzip die Wirtschaft, Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft vereint auf einer Fläche und auch im Kopf, also auch mental. Also es läuft ja jetzt so circa 3 Jahre, deswegen kann ich schon sagen, dass das ein sehr erfolgreiches Konzept ist. Also wir haben es tatsächlich geschafft, auf diesen Raum innerhalb von fast 2 Jahren und 3 Monaten über 300 Nutzungen zu haben. Das kam, also das war von der innovativen Geschäftsidee auch zu kreativen Veranstaltungen oder auch innovativen Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art oder eben Handelskonzepte. Ja, und ich denke, genau das ist der Punkt, dass wir in der Wirtschaftsförderung angegliedert sind mit dem Stadtlab-Projekt und auch gleichzeitig mit der Stadtentwicklung. Das ermöglicht uns halt kurze Wege, direkte Kommunikation und wenn wir Bedarfe entdecken bei Leuten, die bei uns auf der Fläche sind oder einfach in die Feldforschung gehen, sagen wir immer schön, können wir das zurückspiegeln und das kann auch in diese Planungsprozesse der Stadt, ist das sehr, sehr wertvolle. Ja.
Und wie erlebst du die Feedbacks von den Nutzenden? Also wenn man jetzt, ihr seid ja Verwaltung trotzdem, die Handreichung in die Kreativszene, in die Kreativbranche, wie erlebst du das Feedback? Also wird das angenommen? Ist das, wie müssen wir uns das vorstellen? Funktioniert da die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und quasi denen da draußen ganz gut?
Also das funktioniert fantastisch. Vielleicht auch liegt das daran, dass ich eben aus der Kultur- und Kreativszene komme und dadurch halt auch einen anderen Blick habe, beziehungsweise schon von vornherein ein Riesennetzwerk mitgebracht habe. Also hat mir auch die Wirtschaftsförderung so widergespiegelt. Also das ist echt ein ganz großer Vorteil. Und ja, weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
Nein, aber das ist ja eigentlich ein tolles Beispiel dafür, ne, dass es funktioniert und dass es wichtig ist, wenn man es halt angeht und die entsprechenden Leute dann halt auch damit besetzt und halt die mit Freude dann daran gehen. Toll. Johannes, du trägst Verantwortung für 4 große Bereiche. Wie gelingt es dir, Pop- und Clubkultur darin sichtbar zu machen?
Wenn man Bildung und Jugend denkt, und gerade Jugend denkt, dann ist der Kulturbereich auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger dabei. Und gerade dann Jugendkultur, Clubszene, Ausgehen, Partykultur, das ist etwas, was Jena auch ausmacht und das, was wir auch brauchen. Ich habe in meinem Job, bevor ich ins Amt gekommen bin, letzten Oktober, war ich im Kulturmanagement eher im klassischen Bereich, bisschen auch Song und Singer-Songwriting, ein bisschen Jazz, aber eher in dem klassischen Bereich und habe da aber auch schon gemerkt, was glaube ich in der gesamten Branche ja zu spüren ist, dass das Publikum einen Change hat, dass es ein ganz anderes Publikumsverhalten ist und mein Auftrag, den ich mitnehme in dieses Amt seit einem Jahr jetzt ungefähr und auch für die nächsten Jahre ist, wie kann dieser Change-Prozess so gelingen oder so gemonitort werden, auch politikseitig, dass trotzdem Kulturangebote in der Clubszene, in der freien Szene erhalten werden können und sich dementsprechend nicht wegbrechen. Denn wir erleben auch, und das nicht erst seit Corona, dass es Probleme gibt, dass Musikangebote gerade für junge Leute wegbrechen. Und ich sehe da einen echten Auftrag an die Politik, gegenzusteuern, Angebote zu machen. Man kann es nicht erzwingen, aber das ist das, weil du ja gesagt hast, auch eingangs, was ist das größte Problem in diesem Bereich? Und das sehe ich als das wesentliche Problem. Und es gibt auch eine andere Art, wie sich Kulturschaffende im weitesten Sinne, ja, Organisatoren, Musiker, alle organisieren. Das ist nämlich nicht mehr im klassischen Gesangsverein, sowieso nicht, aber auch nicht mehr in einem Verein generell, sondern viel mehr initiativ, viel schnelllebiger, was auch völlig in Ordnung ist. Aber auch da sind unsere Kulturförderinstrumente zum Teil völlig hinterher und weil wir auch natürlich Verwaltung sind und es ist immer ein zähes Ringen, aber das habe ich mir vorgenommen, hier gute Antworten zu geben und erste Schritte auch schon gegangen.
Den Kulturdezernenten, der ist ja eigentlich ganz frisch in Jena. Ne, wir hatten ja vorher Jena-Kultur, da gab es das ja nicht, also die hatten die Werkleitung, aber eben nicht in dieser politischen Unterstützung, was die Szene ja auch ganz klar in Jena gefordert hat. Spürst du das, dass es gut ist, dass man jetzt den Kulturdezernenten, also klar.
Aber ich hoffe, man spürt
es. aber kam schon mal so, dass es die politische, dass es doch, dass es politisch ganz wertvoll ist?
Also ich hoffe, dass man das merkt. Ich glaube es auch. Es war ja, der OB, der Oberbürgermeister war ja in Personalunion Kulturdezernent. Hat aber natürlich auch zur Folge gehabt, er hat eben ein sehr, sehr großes Feld und dann war das eben ein Teil davon und jeder Kultur als Eigenbetrieb, auch mit einem eigenen Kulturakteurstatus, war sozusagen der wesentliche Akteur der Stadt, auch in der Förderung. Das haben wir jetzt schon mal geändert. Es gibt aber auch andere Impulse, also nicht nur in der freien Szene, wo man als Kulturdezernent und als Kulturdezernat vielleicht Handlungsbedarfe hatte. Da mache ich niemandem einen Vorwurf, das ist einfach Dinge, deswegen wurde es ja auch eingerichtet, die einfach anstanden und anstehen. In diesem Bereich der freien Szene, auch wenn man ins Amt gekommen ist, also ich jetzt mit dem Wunsch, dass dieser Kulturdezernent eine eigenständige Rolle spielt, heißt das trotzdem nicht, dass man sofort natürlich alle Wünsche erfüllen kann. Das habe ich sofort gemerkt. Ich bin im Oktober ins Amt gekommen, Im November hatte ich die ersten Demonstrationen im Ausschuss und das ist auch okay. Und die freie Szene muss laut sein und ich habe auch immer ein bisschen gedacht, wir sind dann Verbündete an zwei Positionen, denn ich will ja auch, dass der Kulturetat und der freie Förderungsetat groß ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, Akteure zu haben, die Druck machen auf der Straße quasi und wir dann politisch dafür kämpfen. Wichtig ist mir dann, dass man am Ende, weil es ist ein Kompromiss, es ist immer ein Kompromiss, das ist unsere Regierungsform demokratisch, dass es natürlich nicht die Maximalforderung durchgeht, dass man dann, wenn man dann nochmal zusammen drauf schaut und guckt, was haben wir geschafft, dann auch mal sozusagen zusammenkommen kann und sagt, okay, das ist jetzt ein Stand, der ist besser als das, was wir zuvor vielleicht erwartet hatten und zu befürchten war. Denn gerade jetzt im Winter letzten Jahres, wenn man nach Leipzig schaut, nach Dresden, auch nach Berlin, da sind in diesen großen, sage ich mal, ostdeutschen Kulturmetropolen in Größenordnung Kulturkürzungen haben stattgefunden und auch gerade im harten Einschnitten für freie Szene. Und dass wir das hier in Jena nicht hatten und verhindern konnten, das ist schon ein Erfolg. Und das lag an den vielen, vielen Akteuren auf der Straße und in dem politischen Betrieb.
Ich kann dir nur aus der Szene spiegeln, man freut sich, dass jetzt eine politische Stimme da ist. Genau. Alex, als Vorständin des Bundesverbandes für Popularmusik betrachtest du ja die Musikbranche, ich sage jetzt mal eher aus der Vogelperspektive. Welche Trends beobachtest du gerade?
Also wir als Bundesverband sind ja quasi quasi eine Dachorganisation der Popbüros der Länder, also sprich der Anlaufstellen für Popularmusik, für Popkultur. Das heißt, wir selber nehmen vor allem Bedarfe auf, beziehungsweise hören, was passiert gerade in den Stadtstaaten, was passiert gerade in den Ländern. Und das, was wir beobachten, ist, dass die Popbüros, allen voran die, die halt auch selber beraten, also die vor allem Musikschaffende beraten, dass die Musikbranche ein immer herausfordernderes Parkett wird. Das sind Themen wie nicht die richtigen Förderinstrumente, um sich weiter zu professionalisieren. Das sind Themen, dass die Selbstvermarktung, die ja mittlerweile bei den meisten Musikschaffenden, sei es jetzt als Band oder als Solomusiker, Musikerin, stattfindet, dass eine komplette Überforderung stattfindet, weil man quasi vom Booking über Grafik, über Promo alles macht und vor allem selber macht. Und das sind auch teilweise mangelnde Vernetzungsstrukturen. Das haben wir vor allem in der Beobachtung in den ostdeutschen Bundesländern, wo die Popbüros noch nicht so wirklich etabliert sind, wie jetzt in anderen Bundesländern, vor allem im Westen Deutschlands. Also auch da ein oft genanntes Beispiel von mir, dass Bayern seit Ende der 1980er Jahre ein Popbüro hat. In Sachsen, wo ich selber ansässig bin, wir jetzt 2025 nach jahrzehntelanger Akteursbemühungen ein Popbüro kriegen. Also da sieht man, da ist so fast ein halbes Jahrhundert dazwischen, sportlich. Und trotzdem ist es umso wichtiger, dass es diese Anlaufstellen gibt, weil Musik ist für viele die emotionale Kraft, die einen am Leben erhält, wozu man tanzt, worüber man sich austauscht, wird ja auch oft der Kitt der Gesellschaft genannt. Und wenn Kultur in Form von Musik zum Tanzen, zum Hören, zum Runterkommen, zum sich miteinander darüber austauschen oder auch streiten und debattieren, wenn das wegbricht, ist es, glaube ich, noch grauer, als wir uns vorstellen mögen. Und deswegen braucht es vor allem in dem Bereich auch Anlaufstellen, um Unterstützung zu geben für all die, die sich in dem Bereich professionalisieren wollen.
Also es ist schon ein hoher Bedarf, Nachfrage nach solchen Beratungsangeboten, Anlaufstellen, wo man hingehen kann und dass Hilfe erwarten kann auch, also ja. Unterstützung.
Definitiv. Okay. Und man merkt, vor allem in den Bundesländern, wo es noch keine Landesanlaufstelle gibt, wo es entweder über ein Ehrenamt funktioniert oder auch diese Professionalisierung in dem Bereich noch nicht stattgefunden hat, dass dort entweder eine Abwanderung stattfindet, also dass tatsächlich Musikschaffende dann halt eher in Regionen wie Berlin oder Hamburg, so oft genannte Beispiele, abwandern, weil sie dort andere Möglichkeiten vorfinden und auf der anderen Seite aber auch schneller überfordert sind, vielleicht auch schneller aufgeben. Und dass man das auch in so Rankings sieht, ne? Wenn man sich anguckt, woher kommen denn die Künstlerinnen und Künstler? Die meisten, die auch Berlin jetzt mittlerweile in Klammern haben, die meisten sind nicht aus Berlin, die sind vielleicht in Sömmerda geboren und groß geworden, die sind vielleicht auch in Chemnitz groß geworden. Die wenigsten sind quasi Ur-Berlinerinnen und Berliner, und es wäre für uns wichtig als Bundesverband eigentlich, dass es in jedem Bundesland ein Popbüro gibt, sodass eben auch im Zeitalter der Digitalisierung, wo man nicht immer vor Ort sein muss, sich jeder quasi dort aufhalten kann und professionalisieren kann, aber auch die richtigen Angebote findet, um da Unterstützung zu kriegen.
Also dann nehme ich jetzt mit, Beratungsangebote, Anlaufstellen, wie so eine Art Popbüro ist nicht nice to have, ist ein must have auf jeden Fall, und aus korreliert Sicht, ja, mit dem Dableiben oder dem Wegziehen von Musikschaffenden. Ja, wir sind ja hoffentlich in Thüringen jetzt mit der LAG auf einem guten Weg. Und ja, wir haben gerade ein paar persönliche Eindrücke von eurem, so wie ihr jetzt gerade seid, gesammelt, und schauen wir jetzt ein bisschen genauer auf Jena. Hier sind ja in den letzten Jahren Strukturen entstanden, die auch vielerorts als Vorbild dienen. Stadtlab haben wir ja gerade schon gesagt, aber wir haben jetzt auch ein Kulturbüro. Das Kulturbüro, auch Deutschland einzigartig, muss ich kurz meine Werbung machen. Und zwar vereint das Kulturbüro die Agentur für Zwischennutzung. Katrin ist auch da, Katrin Hitzigrad. Wir haben den ersten Thüringer Koordinator für Nachtkultur. Christoph, wo bist du? Christoph Litwinow, da sitzt er. Hallo. Und wir drei bilden das Kulturbüro als genau so eine Anlaufstelle, Beratungsstelle für die freie Kulturszene. Und diese beiden Sachen, wie zum Beispiel das Stadtlab, das Kulturbüro, sind ja so Vorbilder für Jena, die vielleicht auch über die Stadtgrenzen hinaus leuchten. Gleichzeitig ist natürlich trotzdem noch viel im Prozess, ist noch trotzdem noch Luft nach oben. Wo läuft es schon gut und wo klemmt es noch? Hanne, viele junge Leute erleben Bürokratie als, ich sage jetzt mal, Showstopper. Und welche kleinen oder auch konkreten Schritte können Verwaltung und Stadt gehen, deiner Meinung nach, damit euer Engagement unkomplizierter wird?
Für mich ist das so, ich bin jetzt 21, aber als ich damit angefangen habe, war ich 17. Und ich habe als 17-Jährige, damals noch in der Schule, das habe ich gerade eben Alex schon erzählt, in meiner Klausurenphase irgendwelche 10-seitigen Auflagenbescheide vom Ordnungsamt auseinandergefummelt und musste solche Begriffe wie Emissionsschutz auch erstmal googeln, weil welcher Jugendliche weiß, was Emissionsschutz ist? Welcher junge Mensch, der sagt, er will eine Party veranstalten, hat die Motivation, erstmal alles, was damit verwaltungstechnisch und wirtschaftlich gesehen überhaupt zusammenhängt, erstmal so für sich auch auseinander zu klamüsern, dass es am Ende funktioniert. Weil das ist nicht einfach nur, wir stellen einen DJ hin und irgendjemand schmeißt die Bar. Das ist so viel mehr, das ist eine Kostenplanung, das ist Personalmanagement und so weiter und so weiter. Ich könnte da ewig drüber reden. Für mich wäre wichtig, dass junge Menschen, die vielleicht nicht den Biss und das Durchhaltevermögen hatten oder haben, was Manu und ich hatten, an die Hand genommen werden und auch persönlich gesagt wird, hey, wir wollen Nachwuchs, dann müssen wir aber auch was dafür tun. Weil das, was wir gemacht haben, war stellenweise wirklich schwierig. Und wir hatten viele Situationen, wo uns auch gesagt wurde, okay, ihr seid 18, 19, 20 Jahre alt, was wollt ihr denn schon machen? Was wollt ihr denn schon erreichen in dieser Szene, in dieser Kultur? Ihr seid jung, ihr seid in der Schule, ihr seid im Studium, ihr seid in der Ausbildung. Habt ihr dafür überhaupt Platz? Habt ihr dafür überhaupt Kapazitäten? Und wenn dann schon junge Menschen da sind, das dann noch so in Frage zu stellen, war für uns wirklich kompliziert. Und deswegen würde ich es mir besonders als junger Mensch wünschen, dass genau solche Jugendliche, genau solche 17-, 18-, 19-Jährigen, die keine Ahnung eigentlich hatten, genauso solche wie die, die wir waren, an die Hand genommen werden und gesagt wird, hey, wir wollen Nachwuchs, dann unterstützen wir diesen Nachwuchs auch.
Zwei Sachen. Wen könntest du dir unter wer, wir brauchen Unterstützung, wir würden an die Hand genommen werden von jemandem. Wer könnte für dich der jemand sein?
Eben genau die Leute, die du gerade vorgestellt hast mit der Kulturberatung und auch der Nachkulturberatung, Vertretung? Genau, der Nachkulturvertretung. Dass genau diese Menschen eben wirklich sagen, okay, uns ist der Nachwuchs eben auch wichtig. Das wäre für mich dieser jemand, sich da eben auch auf die jungen Leute zu konzentrieren.
Ich kann nur sagen, ich hoffe, ich habe euch lange genug und tatkräftig immer unterstützt. Mir geht auf jeden Fall ein Herz auf, wenn ich solche jungen, engagierten Menschen sehe. Und vielleicht ganz kurz in 4, 5 Sätzen, wie es eigentlich zu J-Tone Sessions gekommen ist, weil das ist eine ganz spannende, eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
Da muss ich auch sagen, das war gar nicht ich. Das war Manu. Manu steht da hinten. Vielleicht kann Manu winken. Manu hat 2021 angefangen, D&B-Sessions zu organisieren hier im Para, wo eben aus seiner Liebe zu der Musikrichtung heraus er gesagt hat, er möchte, dass Leute dafür zusammenkommen und das eben feiern. So, und dann ist das im Para aber so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und das fand die Polizei auch nicht so lustig. Und dann hat Manu das eben nach Göschwitz verlagert, auf die jetzige Freifläche auch, oder nicht mehr jetzige Freifläche, aber damalige Freifläche in Göschwitz, und hat da eben das erste Mal eine Veranstaltung offiziell angemeldet. Und das wurde dann auch sehr gut angenommen. Und dann hat Manu eben gesagt, er schafft das nicht mehr so richtig alleine. Und dann kam ich dazu und wir haben gemeinsam dann versucht, uns neue Freiflächen in Jena zu suchen. Das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann haben wir eben gesagt, wir brauchen eine Rechtsform, wir brauchen irgendwie was, was uns als Kollektiv wirklich festmacht. Und so haben wir dann eben den e.V. gegründet und sind dann eben an die verschiedenen Clubs in Jena gegangen und haben uns so eben die Fläche von den Clubs quasi geschaffen und eben mit immer mehr Mitgliedern, immer mehr Gleichgesinnten, immer mehr Interessierten verschiedene Angebote und Konzepte über die Jahre geschaffen, was uns jetzt eben zu einem e.V. macht, der ja nicht nur Veranstaltungen organisiert, sondern auch junge Menschen dabei unterstützt, ihre eigenen Projekte zu verwirklichen. Wir haben ja beispielsweise auch schon D&B-Tanzworkshops gemacht oder ein Graffiti-Angebot. Wir möchten ja nicht nur als Nachkulturveranstaltungen im e.V. Quasi präsent sein, sondern eben einfach dafür, dass Jugendliche und junge Erwachsene einen safer Space haben, in dem sie selbst sein können, sicher sind oder sicherer sind und sich ausleben können.
Schön, dass ihr nicht daran gescheitert seid oder dann nicht aufgegeben habt an den Strukturen, sondern dass ihr da durch seid und zu dem geworden seid, was ihr heute ausmacht. Du wolltest was sagen, kann das sein, Johannes? Wolltest du was dazu sagen? Das sage gerade aus.
Das ist, wenn wir über diesen Wechsel oder diese Veränderung des Publikumsverhaltens reden, reden wir ganz viel über ganz junge Menschen, die in den letzten 5 Jahren einen extremen Einschnitt natürlich erlebt haben durch die Pandemie und auch im Feier- und Partyleben und überhaupt in der Freizeit- und Abendbeschäftigung. Und dann ist zum einen enorm wichtig, dass diejenigen, die sich dann auf den Weg machen zu organisieren, dann unterstützt werden. Und die Kulturberatung hat das gemacht. Jetzt ist das Team nochmal verstärkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auf die verschiedensten Aspekte, weil das wirklich viel ist und auch mehr. Also wir haben tatsächlich früher uns mit einer Box oder mit einem DJ hingestellt und Party gemacht, bis die Polizei kam oder auch Indoor. Aber das ist natürlich eine andere Herausforderung jetzt und das sehe ich auch. Und auf der anderen Seite haben wir auch in Jena überlegt, schon eine Weile mit den Jugendzentren, auch mit Jena-Kultur, wecken wir diesen Hunger wieder auf Party machen und auf Clubbing, weil das auch wirklich eine stark rückgehende Besucherzahl leider hat in ganz Deutschland. auch in Jena, und sind auf das Konzept der Jugendpartys gekommen, dass zwischen 14 und 18-Jährigen, ich sag's mal so, in der Größenordnung, kann ein bisschen auch jünger manchmal sein, auf jeden Fall nicht deutlich, auf eigentlich nicht älter, auch um einen Geschutzraum dazu haben, dort ein besonderes Angebot zu machen, wo eben ja ein bisschen mit dem Jugendzentrum zusammen Pädagogen auch da sind und trotzdem ein Raum da ist, Party zu machen und auch sich sozusagen ranzutasten. Und wenn daraus, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich unabhängig davon, und das ist immer cool, wenn es aus dem freien Volet kommt, aber wenn daraus dann auch sowas entsteht, dann müssen wir bereitstehen und unterstützen. Wir haben jetzt in der Stadt einen kleinen Fonds aufgelegt, aber genau für solche Initiativen, vielleicht auch noch nicht mal Vereine, denn ich glaube, dass viele sich nicht mehr in Vereinen dann gründen. Das war ein kluger Schritt, aber es ist auch ein aufwendiger Schritt, der auch mit persönlichen Risiken verbunden ist. Und das kann man nicht immer verlangen von allen. Und mit dieser Förderung, das ist ein kleiner Topf, aber da wollen wir ohne diese großen Hürden, Gemeinnützigkeit, was auch immer da manchmal dahinter steht, und auch sehr unbürokratisch, ohne Formblatt, also formlose Antrag, die Möglichkeit geben, Summen zu beantragen, um Projekte zu starten, Initiativen auch einmal anzuschieben. Und haben da auch schon ein paar Projekte, was wir zusammen beispielsweise vorangebracht haben, wenn wir jetzt mal konkret in Jena schauen, wo wir auch Kulturorte erhalten haben, die sonst weggebrochen werden, beispielsweise am Eingang der Wagnergasse, das Basement. Das sind, glaube ich, die Angebote, die man braucht. Und dann eben genau Beratungsangebote für junge Menschen, die auf der Suche sind. Nur so kann es funktionieren. Ich glaube, dass das schon ein Knick ist, der unnatürlich ist, weil es aus der Pandemie herauskam. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder mehr Hunger auf Feiern gibt und auf Freude und Tanzen. Aber den muss man schon auch ein bisschen wecken und dann muss man es wieder laufen lassen.
Wenn ich darauf noch mal kurz Bezug nehmen darf. Die Jugendpartys, die du jetzt gerade angesprochen hattest, sind für uns sowohl als Verein, aber eben auch als Stadt natürlich unfassbar wichtig. Und die werden tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut angenommen. Aber da hört es ja nicht auf. Es geht ja genauso um den Bereich der, ich sage jetzt mal, ungefähr so 18- bis 25-, 30-Jährigen, wo eben dann doch relativ viele, so da zähle ich ja selber rein, ich gehe ja privat auch gar nicht weg. So, und das fällt mir eben auch bei unfassbar vielen Leuten aus meinem Umfeld auf, dass einfach eben durch genau diese Pandemiephase dieses, okay, wir treffen uns halt eher so privat, aber so dieses Feiern gehen, damit sind wir gar nicht mehr so, ja, das klingt jetzt so blöd, wenn ich das erzähle, aber so groß geworden, so, weil ich war 15, als der erste Lockdown kam, oder so 16, 17, ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie feiern zu gehen, das war für mich überhaupt keine Lebensrealität, das hat erst funktioniert, als ich dann eben schon 18 war und es eigentlich sowieso egal war. So, und so geht es eben vielen Leuten aus meinem Umfeld und eben auch aus genau dieser neuen Generation, dass die Motivation, irgendwie großartig selbst was zu veranstalten oder dahin zu gehen, gar nicht mehr da ist. Und dadurch entsteht dann eben dieses Clubsterben. Und damit haben wir alle ein Problem. Das sieht man an den Besucherzahlen, das sieht man an den Umsätzen. Auch als Wirtschaftsstudentin da mal zu sagen, das ist blöd. Am Ende ist es für uns alle schwierig, wenn genau dieser Teil der Nachtkultur auch wegfällt.
Ganz kurz noch eine Frage an dich, Johannes. In diesem Zusammenhang, also diese Beratungsangebote, Unterstützungsangebote, wo siehst du deine Rolle? Als Türöffner oder als aktiver Mitgestalter?
Ich sollte nicht zu aktiv da reinwirken. Das ist nicht meine Rolle, denn ich bin vielleicht noch nicht hornalt, aber auch nicht jung. Und ich glaube, diese Formate brauchen einen eigenen Raum. Und zwar von den Menschen, die das dann auch ausfüllen sollen. Ich glaube, nur eins, ich habe auch, also wenn man selber Kulturveranstalter oder Kulturschaffender ist, da geht man irgendwie viel weniger aus, weil man einfach übelst müde ist, wenn man fertig damit ist. Das kenne ich auch. Aber ich denke, wenn man dann den Raum wieder hat, dann geht man auch weg. Aber wir haben trotzdem in dieser Breite das Problem. Das gab es auch schon vor Corona, würde ich sagen, aber es hat es natürlich unheimlich beschleunigt und jetzt fehlt einfach auch diese Erfahrung bei ganz vielen Menschen. Also meine Rolle ist aber, um das nochmal kurz aufzugreifen, nicht, dass ich jetzt die Kulturpartys plane, die Jugendpartys plane oder bei Jade Holz sage, mach doch mal eine Aber Party natürlich. Also jetzt, aber ganz, also so alt bin ich nicht.
Das,
nein, aber
das ganz so aktiv ja. Habe ich auch gar nicht gemeint, dass du da jetzt losläufst und einfach eine Party machst. So. Krit. Deine Laufbahn, die ist ja wirklich gerade für die heutige Diskussion eigentlich ein Paradebeispiel. Wir hatten es vorhin schon, bevor wir losgelegt haben. Du verbindest Kulturproduktion, hat man ja vorhin gesagt, ne, durch Freude am Tanzen, Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung. Was kann jener daraus lernen, um Pop- und Clubkultur aktiver als Standortfaktor zu begreifen?
Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Pop- und Clubkultur als Standortfaktor mitgedacht wird, weil ich meine, man geht arbeiten und was ist danach? Man will ja auch mal abschalten, Musik hören, weggehen, Begegnungen haben, tanzen etc. Und ich kann noch so aus meiner Vergangenheit berichten mit unserem Plattenladen, der ja auch, also wir hatten diese drei Säulen, das Label, die Booking-Agentur in dem Plattenladen. Der Plattenladen hat immer als Austauschort funktioniert und da kamen auch Studierende und meinten, oh, mit denen ich ins Gespräch kam, also ich hatte die Wahl zwischen zwei Städten. Ich habe mich für Jena entschieden, weil ich wusste, da ist auch Freude am Tanzen. Also das ist halt wirklich, wenn man so eine bestimmte Kultur in einer Stadt schafft, ist es halt auch ein Vorteil, was die Leute, eben auch die Studierenden hierher zieht und vielleicht auch die Studierenden dann dazu bringt, länger hier zu bleiben, auch nach ihrem Studium. Eben Kulturangebote, Räume und eben ja, Musik.
Das heißt, das Mitdenken von Clubs und Nachtkultur schon eigentlich bei, nicht nur bei der Stadtentwicklung, sondern eigentlich schon bei der Finanzierung im Haushalt, ne? Dass die Nacht eine ganz vehemente Rolle spielt, auch nicht nur Begegnung, sondern eben auch im ökonomischen Sinne. Ne? Also in Leipzig hat gerade die Spielstättenstudie stattgefunden, die ganz eindeutig gesagt hat, wie relevant Nachtkultur nicht nur als Standortfaktor für so einen weichen Standortfaktor dient, sondern eben auch wirklich ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor, der sogar selber dafür sorgt, dass Leute in Festanstellung kommen, ob das jetzt im Hotelgewerbe ist oder im Gastronomiegewerbe. Also das ist nicht einfach nur Spaß, wie ihr alle selber schon sagt, sondern das hat auch ein Gewicht. Alex, in deiner Arbeit begegnen dir täglich die Bedarfe von MusikerInnen und Veranstaltenden. Was sind die drei drängendsten Themen dabei, die du vielleicht möglicherweise auch in Thüringen beobachtest oder die man auf Thüringen auch adaptieren kann?
Im Wesentlichen die Punkte, die ich vorhin auch schon genannt habe, ne? Also das Vernetzungsthema, das Professionalisierungsthema, die Überforderung mit vor allem dem Thema der Selbstvermarktung im Bereich, also in die Wirtschaftlichkeit sich hineinzubringen und passende Unterstützungsangebote. Das müssen auch nicht immer nur monetäre Förderung sein, sondern eben halt auch Unterstützungsangebote in Form von Beratung, in Form von Wissenstransfer, Weiterbildungsformate, Workshops, wo dann zum Beispiel jeweilige Szenevertretung oder Branchenvertretung jungen Musikschaffenden beibringen, wie sie das Thema Booking angehen oder das Thema Pressearbeit oder andere Themenbereiche oder wie sie die jeweiligen Produktionsskills noch mal besser schärfen können. Allen voran, weil es mittlerweile so viel an neuen Softwares gibt und das Produzieren nicht mehr so ist wie halt noch in den 90ern, wo es fast nur ging mit Tonstudio und Co. und heute sehr, sehr viel im Home Recording passiert und teilweise da ganz großartige Sachen in einigen Kleiderschränken schon entstanden sind. Das sind alles so Themen, die wir als BV Pop auch mit aufnehmen über die Länder Und letztendlich auch darüber vor vielen Jahren im Bundesverband ein eigenes Förderprogramm gestrickt haben, was wir über die Bundesförderung Kultur macht stark initiiert haben. Das nennt sich Pop2Go, ist ein Kinder- und Jugendförderprogramm, wo verschiedene Initiativen, Vereine, Kollektive einen Förderantrag stellen können. Die nächste Frist ist jetzt am 1.10. Für 2026, wo verschiedenste Angebote auch in dem Bereich quasi initiiert werden können. Allen voran, was wir da feststellen, ist, dass, und das hat auch was mit den Pop-Förderstrukturen, also den fehlenden Pop-Förderstrukturen vor allem zu tun, dass die meisten Anträge tatsächlich aus dem Westen Deutschlands kommen und der Osten Deutschlands, allen voran Mitteldeutschland, immer noch, finde ich, im Verhältnis sehr unterrepräsentiert ist. Ich bin Leipzigerin kämpfe quasi sehr quasi für mehr ostdeutsche Repräsentanz überall und finde das ziemlich krass, wie wenig es dann doch, also mal jetzt vom Bundestag abgesehen, wie wenig ostdeutsche Repräsentanz überall ist, auch in den Musikszenen. Und genau, deswegen sind so eine Programme wie Pop2Go immer wieder auch in allen Regionen zu erzielen, aber ja, wichtig, dass es sowas gibt, damit Professionalisierung stattfindet, keine Überforderung stattfindet und auch ein gesundes Wachsen stattfinden kann.
Hast du eine Idee, wie so eine Struktur optimal aussehen müsste, um eben nicht zu überfordern, um nicht, also um sich überhaupt professionalisieren zu können? Also braucht es mehr Labels, braucht es mehr Agenturen? Irgendwie sowas, also was braucht es für Strukturen, um eben diesen, ja, dass auch gerade im Osten die Musikschaffenden bleiben, sich auch hier professionalisieren können, ihr Leben aufbauen und als zum Lebensmittelpunkt auch ja, Sachsen, Thüringen oder Sachsen-Anhalt machen. Gibt es da irgendeine, wo du sagst, das ist super wichtig, das können wir auch von den Altbundesländern lernen oder sind wir ganz typisch oder gibt es da was?
Also eine zentrale Anlaufstelle ist auf jeden Fall ein sehr richtiger Schritt, weil Anlaufstellen wie Popbüros sehr niedrigschwellig funktionieren. Das heißt, man muss eben kein Formular oder einen Antrag ausfüllen, um eine Beratung zu erhalten, sondern man schreibt in der Regel einfach eine Mail hin oder ruft an und sagt, hey, ich bin Musikerin, ich komme mit meinen Beats nicht weiter. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich mich mit anderen vernetzen kann, um in meiner Musikproduktion weiterzukommen? Oder ich habe jetzt mein erstes Album in der Tasche, ich will, habe jetzt genügend Auftritte bei mir im Dorf oder in der Stadt vollzogen, ich würde jetzt gern raus in die Welt, wie mache ich das denn mit diesem Booking? Wie komme ich denn an die anderen Clubs ran? Wie komme ich denn in andere Städte? Wie finanziere ich das? Und das funktioniert mit Popbüros, die quasi sich in diesen ganzen Bereichen aufgestellt haben, ganz gut. Und eben nicht wie in der Regel bei Verwaltung oder bei Ministerien, dass man erstmal einen Antrag für einen Antrag stellt und in der Bürokratie quasi sehr viel Lust und Wonne dann auch schon verloren geht. Und von dem her, also ich Anlaufstellen. Bayern hat sogar hat Bezirkspop Beauftragte. Also sie haben eine landesweite Anlaufstelle und sie haben in einzelnen Bezirken Pop-Beauftragte, die sich dann explizit nur für die jeweilige Mini-Region um quasi eine Anlaufstelle für Musikschaffende, für Clubbetreibende und Co. schaffen. Der Vorteil ist, dass darüber auch Bedarfe sehr gut gesammelt werden und dann eben auch in Richtung Politik und Verwaltung transferiert werden können, vermittelt werden können, sodass auch die branchenübergreifende andere Seite auch ein besseres Verständnis dafür hat, was ist denn jetzt eigentlich der Bedarf, der in der Szene gerade vorherrscht? Was ist jetzt eigentlich der Bedarf, wie können wir denn helfen? Ne? Also auch das miteinander, zueinander führen, was letztendlich ja auch Nachtkulturbeauftragte machen, indem sie halt eine Vermittlungsstelle sind. Und ganz oft ist dieser Übersetzungsdialog auch eine ganz wichtige Funktion, dass man unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche auch Erwartungsebenen versucht, auf eine Augenhöhe zu bringen.
Ja, auf jeden Fall schöne und wichtige Arbeit, die ihr macht. Wir sehen wieder, wie wichtig es ist, Brücken zu schlagen und Wissenstransfer zu ermöglichen. Das war jetzt schon mal ein ganz spannender Blick, so wie es jetzt, auch wenn es nur sehr kurz ist, auf Jena, wie die aktuelle Lage hier ist. Nun ist es aber so, dass das Projekt Nachtkultur sich ja nicht für Jena versteht, sondern eigentlich für ganz Thüringen. Und deshalb die Frage, welche Erfahrungen und Modelle aus Jena lassen sich übertragen und wo braucht es neue Ideen, die möglicherweise auch landesweit wirken? Johannes. Oft heißt es, Kulturförderung in Thüringen sei zu starr und zu langsam. Teilst du diese Einschätzung? Und wenn ja, was lässt sich auf kommunaler Ebene ändern?
Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass ich wunschlosglücklich bin. Aber für mich ist das einfach immer so ein bisschen so eine Sache, dass wir einfach immer super spontan schauen, was wir jetzt just in dem Moment für das aktuelle Projekt benötigen. Und momentan haben wir eben wirklich für das Projekt, was wir machen, was wir hauptsächlich machen, eben die Veranstaltung im Mikroclub, wirklich das Problem, dass es einfach nicht genug von den Besuchern angenommen wird. Daran könnt ihr aber nichts machen. Was wir uns wahrscheinlich einfach wünschen würden, und da weiß ich nicht, ob ihr daran was machen könnt, ist, dass die Vernetzung einfach krasser ist, dass man halt einfach irgendwie auch eine Plattform geboten bekommt als Menschen, die sich engagieren, die etwas schaffen und dass man die Möglichkeit bekommt, auch gesehen zu werden, weil ich glaube, das ist für uns immer ein ganz, ganz großes Problem, dass wir den lieben langen Tag damit verbringen, uns zu engagieren und zu organisieren und das am Ende von ganz, ganz vielen Leuten, wenn man es nicht erklärt, gar nicht so gesehen und geschätzt wird. Und das ist, denke ich, auch einfach so ein Problem aus der Perspektive von jungen Menschen heraus, dass es immer diesen Beigeschmack hat von, ja, ihr seid ja erst 20. So, okay, gut, was soll da jetzt groß passieren? Und ich glaube, dass wir uns einfach wünschen würden, als junge Menschen in diesen Veranstaltungskollektiven mehr in der Plattform unterstützt zu werden.
Wenn ich da kurz, also deswegen auch nochmal vielen Dank an diese Veranstaltung, an die ganze LAG, an euch vier. Das ist so wichtig, dass man vielleicht gerade eben so einer Situation, wo es halt nicht jede Veranstaltung von sich selbst voll wird, dass man sich gegenseitig stützt. Und das ist nicht nur, also nicht nur in dem Kulturbereich so, aber eben hier ist man vielleicht immer noch mehr auf alleine gewesen, weil es auch oft besser lief. Und dann dachte man vielleicht weniger, dass man sich vernetzen muss. Das ist ganz wichtig, dass sich die Akteure auch vernetzen können und dass man auch einen Austausch hat. Das hat gut funktioniert, das hat schlecht funktioniert und dass man voneinander weiß und sich auch stützt. Weil ich selber hatte auch dann Veranstaltungen in meinem Job und dann bewegt man einiges und es kommen 10 Leute. Und das ist so, das gibt ein so flaues Gefühl im Magen und der Verlust ist dann fast egal, aber man hat ja was bei gedacht. Das dafür ganz vielen Dank und das sollte ausgebaut werden, ganz wichtig und auch danke für diesen Impuls.
Das ist genau. Das nimmt die LAG als Auftrag mit, oder? Das soll es auch tatsächlich auch, das ist einer der Baustellen, die wir gerne auch, kitten wollen, genau so eine Plattform zu haben, wo Austausch ist. Kannst gerne noch was, Hanni, kannst gerne noch was sagen?
Das ist aber auch nicht nur LAG-Aufgabe, das ist genauso Jena-Aufgabe und das sehe ich genauso auch nicht nur als Vorständin von J-Town Sessions, sondern vor allem als Vorständin von Beirat Soziokultur, als meine Aufgabe unter anderem mit, dass sich die unabhängigen Akteure in Jena untereinander vernetzen und sich gegenseitig unterstützen. Und das ist nicht nur euer Ding, das ist genauso unser Ding, dass wir einfach füreinander, miteinander dafür einstehen, dass Kultur erhalten bleibt.
Super, also wirklich auch aktiv werden. Ja, genau, super. Kriege ich kurz Gänsehaut. Wir haben viele Baustellen, aber auch viele Chancen gehört und zum Schluss möchte ich gerne mit euch den Blick nach vorne richten. Und zwar, welche Vision habt ihr persönlich für die nächsten Jahre, für Jena, für Thüringen oder eben auch für eine bundesweite Vernetzung aus dem jetzt hier heraus. Und da würde ich dich als erstes fragen, Johannes, Nachtkultur will die Grundlage für einen landesweiten Dachverband schaffen. Welche Erwartungen hättest du daran, gerade aus Verwaltungssicht?
Lobbyismus im besten Sinne. Und zwar in Erfurt und dort den Minister und den Ministerpräsidenten anrufen, und zwar wöchentlich. Also, aber in dem Kontext und ungefähr, das wäre toll, weil ich glaube, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber man kann in der freien Szene und in der Nachtkultur, und so, man muss da nicht Millionen von Millionen in die Hand nehmen, sondern da kann man mit Mitteln, die gar nicht so groß sein müssen, viel, viel, viel erreichen, wirklich viel erreichen und junge Leute motivieren. Und wir brauchen aber da einfach das Verständnis auf der politischen Ebene im Land, und die ist nicht in der Breite da. Übrigens, das muss man einfach sagen, das war auch noch vor der letzten Landtagswahl nicht da. Also das hat nicht nur mit dem Parteibuch zu tun, sondern auch einfach mit handelnden Personen. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig, hier eine thüringenweit sozusagen eine Lobby zu machen und uns dann zu vernetzen und mich natürlich dann auch, mich an meine großen Worte auch nochmal dran zu erinnern, das ist dann auch die Aufgabe natürlich.
Ja, ja, aber das ist natürlich auch eine Botschaft und auch eine Aufgabe von einem Dachverband auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene, auch mit der Politik in Kontakt zu treten und dort die Bedarfe zu reflektieren, die sie halt mitnimmt oder gespiegelt bekommt aus der Branche oder aus der Szene. Krit, du hast fast 20 Jahre ein Label mitgeführt. Was braucht es, damit junge Labels und VeranstalterInnen in Jena langfristig überleben können? Was braucht es dafür?
Puh. Auf jeden Fall erstmal die Interessierten, also dass die überhaupt in Musik interessiert sind, und wie Hannes schon gesagt hat, also es fehlt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, eben dieser Nachwuchs durch die Pandemie, der Bruch, bin ich auch ganz bei ihr, und eben weil es halt auch die Räume dafür nicht gab, wie das heutzutage ist, also wir waren ja wirklich in so einer göttlichen Situation damals, also das ist wirklich krass, wenn man das hört, was es für Strukturen bedarf, dass man überhaupt was umsetzen kann, um das anzuschieben, um das am Leben zu erhalten. Das finde ich echt sehr, sehr gut und sehr gut gesagt. Eben einfach weiter Durchhaltevermögen und hoffen, dass bessere Zeiten kommen und die Leute auch wieder ihr Mindset ein bisschen ändern und Bock haben, feiern zu gehen und mal rauszugehen. Genau, und das überwinden können. Aber wie man das jetzt ganz konkret umsetzt, auf Dauer, ja, braucht es viele Aktionäre, also aktive Leute.
Würdest du dich trauen, heute noch mal eins, würdest du das nochmal machen, wenn du so zurückdenkst? Würdest du den Schritt nochmal wagen?
Auf jeden Fall, also aber mit der damaligen Zeit. Also so 90er, Nullerjahre, ne, die waren halt genial, und wir haben da ganz alleine Strukturen geschaffen, ohne irgendwie Förderung von außen zu haben. Aber wir hatten halt auch die Möglichkeit. Keiner hat uns geschaut, wenn wir ein Haus besetzt haben, und haben dann Techno-Party gemacht. Ne? Also das ist halt heutzutage leider nicht mehr möglich, und das dämmt ja auch ein bei der Entwicklung der Jugendlichen. Die wissen halt, hier gibt es immer wieder Grenzen, hier das darf ich nicht, dies darf ich nicht. Das stoppt auch so ein bisschen die Kreativität. Also in der heutigen Zeit würde ich es nicht mehr machen. Aber damals.
Also genau, also das klingt so wie, je mehr Strukturen, umso weniger legt man eigentlich los als junger Mensch, weil man einfach von den Strukturen einfach per se erschlagen wird und einfach damit auch, ja, man will ja eigentlich was machen, man will ja eigentlich eine Party machen, man will ja eigentlich ein Label gründen und nicht irgendwie, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, mich erstmal 24 Stunden damit beschäftigen, was jetzt eigentlich die Fachbegriffe da eigentlich meinen in dem Antrag, den ich da ausfüllen muss. Das ist natürlich schon, ja.
Ich glaube aber, dass die, also diese Macherinnen-Macher-Mentalität, die ich, als ich damals 18 war, angefangen habe, auch Partys zu machen, einfach weil ich was machen wollte, das allein schon kann so eine Struktur auch mit aufzeigen. Also, dass man wieder Leute animiert, was zu machen, und dass es möglich ist, was zu machen. Wir hatten vorhin auch als wir uns vorab, also Hanni und ich uns besprochen hatten, auch so den Kontext, dass Clubs heutzutage einerseits immer noch ein safer Space sind, ein bestimmter Raum des freien Auslebens der eigenen Kultur, des eigenen Musikgenres. Auf der anderen Seite aber natürlich auch durch Awareness-Konzepte, durch safer Spaces, die leider Gottes auch an einigen Stellen sehr notwendig geworden sind, dass man sich in so einem Regelwerk befindet. Ich bin damals auch in den 90ern, als ich angefangen habe wegzugehen, auch zum Glück so groß geworden, dass es gab zwar Sekus in den Clubs, aber es gab keine Awareness-Konzepte, es gab keine bestimmten Aufklärungsmomente, wie ich mich im Club zu verhalten habe. Das war schon sehr schön, weil man einfach quasi hinein ins Abenteuer, ohne dass man so eine Belehrung am Anfang bekommt. Mir hatte jetzt vor ein paar Tagen jemand gesagt, als die Distillery in Leipzig neu aufgemacht hat, gab es auch bei Instagram ein relativ langes Reel, was so die Regeln anbelangt, bevor man in den Club geht, was man alles zu beachten hat oder wann man nicht in den Club gehen sollte, was diese eine bestimmte Person, mit der ich mich unterhalten habe, total abgeschreckt hat und gesagt hat, oh Gott, ey, wie jetzt, verstehe ich nicht, ich glaube, da gehe ich gar nicht mehr weg, da habe ich keinen Bock drauf. Und vielleicht müssen vorhandene Strukturen aufzeigen, wie es eben nicht mit so einem krassen Regelwerk einhergeht, sondern wie einfach machen wieder geht. Also vorleben, wie man macht, wie man anfängt, ein Kollektiv nicht zu gründen, sondern einfach es passieren zu lassen. Also diese Freiheit, die das kreative Schaffen halt nun mal mit sich bringt und so wunderbar ist. Vielleicht ist es an der Zeit, sowas mal wieder zu machen, damit Jugendkulturen, Fankulturen als solches wieder weiter wachsen können und entsprechend auch Besuchende dann wieder herbeiführen.
Johannes wollte was sagen und gerne danach Hanni nochmal.
Ja, ich hoffe, dass das jetzt niemanden abgeschreckt hat. Ich glaube, wir müssen als Stadt natürlich unterstützen oder als staatliche Strukturen vielleicht auch jetzt mal einspringen, weil wir alle wissen, was das für eine Bedeutung hat, gesellschaftlich, auch vielleicht für den Standortfaktor, aber vor allem auch gesellschaftlich zusammenzukommen und auch mal feiern zu können. Ich glaube aber auch, wir werden jetzt nicht in die 90er zurückkommen, sondern es gibt eine andere Art feiern und das erproben wir gerade. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen die Großdisco-Räume von den 90ern wieder auf. Ich war ein bisschen zu spät, ich war in den 2000ern dann unterwegs, da gab es dann aber auch noch die großen Veranstaltungen bei Drum Bass oder auch Freude an Tanzen. Ich habe dann gehört, jetzt zum Schluss, da waren da noch so 120 Leute da, das waren wir damals auf 10 Quadratmetern gefühlt und das hat sich aber geändert. Und das ist jetzt auch erstmal nicht, das müssen wir jetzt erstmal jetzt so wahrnehmen und auch nicht unbedingt verurteilen, sondern da müssen wir halt suchen, was sind denn jetzt die neuen Partyformate. Und mein Anspruch wäre dann Leuten, die den Mut haben und die Lust haben, Labels zu machen oder eben Kultur zu machen in der freien Szene, zu unterstützen, dass sie das machen können. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und dann wird sich vielleicht was anderes finden und dafür muss halt ein Platz sein. Und das ist, glaube ich, dann die Aufgabe, die wir als Beratende und als Politik mitnehmen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich auch eine andere Seite in der Gesellschaft sind, die ganz viele andere Ansprüche auch formuliert und hat und ein viel größeres Sicherheitsbedürfnis und auch eine viel größere vielleicht auch Angstkommunikation stattfindet im Zusammenhang mit Feiern gehen. Und das hatten wir natürlich schon früher auch ein bisschen anders, aber das wird nicht wieder weg sein, sondern wir müssen die neuen Feierformen, das muss sich definieren und denen müssen wir dann Raum geben können.
Also ich habe ja Eltern und ich habe sehr jung gebliebene, sehr humorvolle Eltern, mit denen ich mich sehr, sehr viel darüber unterhalte, was ich mache. Und als meine Eltern das erste Mal von mir das Wort Awareness gehört haben, haben meine Eltern gesagt, was? So, weil das halt einfach so eine Sache für die war, so, okay, ja, ihr achtet aufeinander, aber für uns war das früher selbstverständlich, dass wir aufeinander achten. Und je mehr wir uns darüber unterhalten haben, desto mehr haben wir den Generationsunterschied zwischen uns auch gemerkt, dass ich in meiner Generation, sicherlich ich nochmal mehr speziell als Jugendliche auf dem Autismus-Spektrum, da halt einfach sehr viel sensibler bin für genau diese Reize, genau diese Eindrücke, die beim Feiern gehen auch stattfinden. Und ich bekomme das dann doch vermehrt mit, wie immer mehr Menschen sagen, dass ihnen Feiern gehen einfach zu stressig ist. Es ist einfach zu viel. Es ist das Licht, der Ton, die Menschen, die Masse einfach drüber und man kann damit nicht umgehen.
und deswegen halt auch einfach super viele Leute, die dann eben unter dieser Reizüberflutung leiden. Und als ich das dann auch so kommuniziert habe, wurde auch gesagt, das hat es bei uns nicht gegeben, Reizüberflutung, so, ne? Und das ist halt auch sicherlich einfach ein Generationsunterschied, der dann da irgendwo einfach stattfindet, ein Generationswechsel zwischen Menschen, wo eben wertungsfreie Aussage, diese Sensibilität noch nicht so krass stattgefunden hat, und zwischen Menschen wie uns jetzt in dieser Generation, wo das eben viel mehr gehört und gesehen wird und auch präsenter ist, dass es einfach so viele diverse Charaktere und Persönlichkeiten gibt, die alle eben vielleicht irgendwo einen Grund dafür haben, warum ihnen das, was in der Nachkultur passiert, vielleicht zu viel ist. Und wie gesagt, völlig wertungsfrei, ich sage gar nicht, dass das schlecht ist und dass die Generation vor mir da quasi nicht genug drauf geachtet hat, aber vielleicht war die Generation vor mir vielleicht einfach nicht so sensibilisiert dafür, dass es diese ganzen Sachen überhaupt gibt. Und das ist ja dann auch einfach eine Entwicklung, und es ist ja auch voll gut, dass es diese Entwicklung gibt, aber irgendwo wächst dann ja sicherlich auch einfach die, oder wachsen die Erkenntnisse dafür, wie man vielleicht dann einfach das auch demnach anpassen muss, dass es diese Ruheräume, diese Awareness-Bereiche, diese Awareness-Personen eben auch einfach gibt, um eben für genau diese Menschen aus dieser Generation, die dann eben reizüberfluteter sind als die Generation vor uns und mit viel mehr Mental Load belastet sind als die Generation vor uns vielleicht, einfach eben auch genau diesen ruhigen Raum für sich finden können.
Grit? Also da bin ich voll bei dir. Also genau deswegen habe ich auch gesagt, ich jetzt persönlich würde das nicht in der Zeit machen, weil ich einfach nicht mehr die Generation dafür bin. Wir haben das ganz anders gelebt und ich beobachte, dass das halt, ihr seid einfach auch eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und ihr puffert das alles auf, weißt du, mit der Digitalisierung und überhaupt diese Sensibilität, dass ja jeder unterschiedlich sein kann. Das war bei uns halt überhaupt nicht das Thema, ne? Die Kommunikation war viel, naja, nicht so rasant. Jetzt kann man sich halt viel schneller connecten und auch austauschen, und das ist ganz wunderbar. Und vielleicht ist es jetzt auch genau da der Zeitpunkt in der Szene erreicht, das jetzt wirklich konsequent auch mal anzunehmen, durchzuziehen und mit eurem Format, was ihr macht, ja, da fortzusetzen. Und wie du schon sagtest, dass es Macherinnen oder Macher geben sollte, die das vorleben, dass wieder so ein Kollektiv noch größer und größer wird und vielleicht dann wieder andere Kollektive entstehen. Also das ist wirklich beachtlich und ja, Chapeau.
Ja, also ins Machen kommen und trotzdem den Wechsel, den es immer gibt in der Branche, denn es gibt immer einen Generationswechsel, die Musik ändert sich, neue Genres entstehen und damit eben einfach auch eine neue Form vom Weggehen, und wenn das eben jetzt Awareness ist, aber nichtsdestotrotz leben wir alle in unseren Vergangenheiten und oder in unserem, ja, in unserer eigenen Biografie. Jetzt tatsächlich vielen, vielen Dank an meine Gästin heute, an Grit, an Hanni, an Alex und an Johannes. Schön, dass ihr da wart, und vor allem schön, dass ihr alle da wart, dass ihr zum Schluss auch noch Fragen gestellt habt. Bleibt da, vernetzt euch, kommt auf uns zu, geht an die Bar, trinkt etwas Leckeres. Und dann sehen wir uns am 5.12. möglicherweise in Gera, wo es eben genau auch um Nachwuchs geht und das Hauptthema sein wird in Gera. Dann habt einen schönen Abend und vielleicht auch bis morgen auf der Mina. Tschüss.